Aloha Kalle heißt es diesen Freitag wieder. Wir sind wieder Jünger unterwegs und ich freue mich hier heute mit Tim, Johannes und Alex zu quatschen. Willi befindet sich im Trainingslager. Tim, die Frise steht dir auf alle Fälle. Immer noch blonde Haare hast du nachfärben lassen oder wie sieht's aus?
Also nachfärben lassen habe ich jetzt nichts mehr. Das ist tatsächlich noch die blonde Farbe, beziehungsweise die Blondierung von kurz vor der WM. Und ja, die wächst jetzt allmählich raus. Ansatz ist schon wieder, sag ich mal, aschblond. Aber ja, sag ich mal, bist nicht der Einzige, dem es halt so aufgefallen ist und der gemeint hat, ja, sieht gar nicht so schlecht aus.
Nee, aber auf alle Fälle. Also wenn das nächste Race-Highlight ansteht vor Rot, vielleicht färbst du so rot, nein, jetzt übertrieben, das ist jetzt ein bisschen so, aber wir, also war auf alle Fälle cool und spannend, aber das nur als Side-Fact, wir haben ja viel zu besprechen, ne? Johannes ist mitten in der Vorbereitung, wie Willi auch, für Bahrain, da wollen wir natürlich reingucken, was gerade da trainiert wird, Alex hat gerade angefangen, wie ich auch, ich weiß nicht, du hast auch wieder losgelegt mit Training, und da wollen wir natürlich jetzt wissen, was man im Winter machen muss, um entweder 2025 noch ordentlich zu performen oder auch noch 2024.
Ja, genau. Aber bevor wir dazu kommen, ist natürlich erstmal noch kurze Auswertung notwendig, weil ich muss ja sagen, Hawaii ist zwar jetzt schon, wie lange her? 3 Wochen her. Aber unsere Tipps, wir hatten es dann doch irgendwo auch in sich, die wir alle abgegeben haben. Und da möchte ich mal das Wort an Johannes und Alex abgeben. Ja, wie habt ihr das Rennen gesehen? Und ja, wart ihr überrascht davon, wie stark Patrick war und wie unsere Tipps dann alle irgendwie ein bisschen ins Wasser gefallen sind?
Boah, also mein Tipp ist auf jeden Fall komplett daneben gegangen. Ich glaube, Sam war irgendwie bester mit Platz 15 oder so. Also hab ja mit komplett falschen Karten gespielt. Aber genau, also wie schon damals angesprochen, wir waren bei unserem Coach damals zu Hause alle vom Bundesliga-Team und hatten so Saisonabschluss gemacht und deswegen auch die lange Nacht von Hawaii zusammen geschaut oder mehr oder weniger. Manch einer, dem war es dann auch irgendwann zu langweilig geworden und der ist schon früher ins Bett. Aber ich sag mal, ich habe noch eisern durchgezogen und mir das Spektakel von Patrick angeschaut und definitiv krasses Ding, was er da abgezogen hat. Also hätte ich im Vorhinein nicht gedacht. Einer aus unserer Gruppe meinte schon, als es aus der Wechselzone dann zum Laufen direkt geht, meinte er, ja, also so wie Patrick anläuft, der wird heute Weltmeister. Ich war noch ein bisschen skeptisch, dachte ja, Sam macht das irgendwie kontrolliert von vorne noch, aber ja, ich glaube, damit haben nicht ganz viele gerechnet, auch wenn man natürlich aus den letzten Jahren gelernt hat, dass seine Paradedisziplin von Patrick immer noch am Ende kommt. Aber ich fand es eigentlich ein ganz cooles Rennen, das sich anzuschauen. Also war jetzt nicht enttäuscht davon, so lange wach zu bleiben. Und also Daumen hoch für die Action, die uns geboten wurde.
Ja, also Action gab es ja definitiv genug. Also ja gut, was heißt langweilig? Dass da manche eher gehen mussten. Also ich glaube, langweilig war es tatsächlich nicht.
Ja, na, langweilig im dem Sinne von, also es ist natürlich schon öfter mal der Spruch gekommen, so, ja, Ironman, das Zeug, also Langdistanz, also kurze Sprint olympisch macht halt doch mehr Bock zum Zuschauen. Ja. Kam dann so als, ich würde sagen, Grundmeinung rüber. Aber nichtsdestotrotz, also ich glaube, das Rennen hat einfach so ein Feeling und das schafft man dann schon irgendwie so, die 7,5 Stunden da durchzuhalten.
Ja, das definitiv, wobei es ja dann auch durchaus sehr hart ist, die durchzustehen. Johannes, hast du durchgezogen oder bist du dann doch eher ins Bett?
Nee, tatsächlich habe ich es fast bis zum Ende, nicht ganz, aber ja, ich habe selten so lange durchgezogen. Deswegen, ja, muss ich echt sagen, also ich fand, das war einer der Ironman-Rennen, die man sich echt gut geben konnte. Und ja, meine Tipps waren auch, ich glaube, den einzigen, der nachher wirklich auf dem Podium war, den ich auch getippt hatte, war Ditlev. Das ist ja so ein bisschen der Mann der Konstanz, deswegen ja, war das auch kein Geheimtipp, obwohl es ja zwischenzeitlich bei ihm wirklich schon Also das hat mich auch gewundert, da hat er beim Ende des Radfahrens und in der Wechselzone wirklich, wirklich viel Zeit liegen lassen. Deswegen dachte ich schon, das ist ein ganz schlechtes Ende für ihn. Aber ja, ansonsten Patrick natürlich unfassbare Leistung. Ich hätte nicht gedacht, dass er so, also ich glaube, seine Laufzeit war 8 Minuten besser als die zweitschnellste Laufzeit. Also man kann es jetzt auch nicht nur darauf schieben, dass er im großen Pack gesessen hat und dann noch gut gelaufen ist. Dafür sind die anderen aus dem Pack, also da muss er auch richtig hart Rad gefahren sein, sind die anderen ja ganz schön gestorben beim Laufen. Deswegen, ja, muss man einfach ganz, ganz dicken Respekt sagen und es war echt spannend zu sehen, wie er da Sam Laidlaw noch eingeholt hat. Ich denke, was ich mir vielleicht ein bisschen gedacht habe, ist, dass vielleicht Laidlaw, Ditlev und Blumenfeld zu sehr auf sich gegenseitig geschaut haben. Also Laidlaw sieht, dass Ditlev nicht da ist nach dem Schwimmen, fährt volle Kanne los, damit er alleine vorne weg ist. Ditlev hat ein kleines Schwimmdefizit, zieht voll hinterher, um ihn nicht fahren zu lassen und ihn möglichst schnell einzuholen. Und Blumenfeld versucht auch noch, obwohl er kotzt, am Anfang direkt hinterher zu fahren. Und vielleicht hat das denen allen ein bisschen den Zahn gezogen, weil, okay, jetzt Ditlev hat es noch relativ gut zu Ende gebracht, aber alle anderen haben ja irgendwie hinten raus schon ziemlich gelitten und längst nicht das gezeigt, was sie können. Ist natürlich auch immer was anderes für einen Sieg zu racen, als für, wenn man sich vornimmt, Top 10 zu machen. Da muss man manchmal so eine Risiko gehen und parkt dann vielleicht auch richtig, aber ja, ich denke, das kam Patrick wirklich entgegen. Also der hat sein Rennen gemacht, klar hat er sich an der Gruppe orientiert, das muss man auch, aber im Großen und Ganzen hat er sich nicht nervös machen lassen von irgendwelchen Attacken und er hat das souverän zu Ende gebracht.
Ja, weil du gerade Ditlev ansprichst, ich weiß gar nicht, ob ihr es gesehen habt, natürlich darf man da nicht ganz vergessen, dass er natürlich auch ein schwieriger Athlet ist, ne? Aber was du gerade sagst, dass er das dann halt noch durchgebracht hat, ich habe jetzt gerade kurz mal aufgemacht, also ich hatte es vor langer Zeit gesehen, aber Stundenleistung, West Power 370 Watt, egal wie gut du bist, ne? Ganz normale Mathematik, da ballerst du schon richtig Kohlenhydrate raus. Er hat ja auch gesagt, dass er, ich weiß gar nicht, auch in so einem Video Wasser aufnehmen will, aber
180 Gramm die Stunde.
Genau, der Mann der Konstante hat es am Ende noch gemacht und es war definitiv spannend, ne? So wie ihr halt schon sagtet.
Ja, also ich muss halt auch sagen, bei Ditlev, da hatte ich ja auch eine kurze Rennauswertung gesagt, da hat er halt auch gesagt, so die erste Stunde oder so, ist er, glaube ich, auch über 70,3 Power gefahren. Also, boah, da muss ich schon sagen, da müssen die ordentlich was rausgepfeffert haben und im Fernsehen hieß es ja auch nur, ja, hier ist Sam Laidlaw, ist ja fast mit 50 km/h im Schnitt unterwegs und so weiter. Da habe ich mir gedacht, puh, liegt das jetzt wirklich nur an den Bedingungen, die ja auf dem Rad an sich ganz gut waren? Oder ist es dann halt wirklich so, dass Laidlaw da wirklich voll reinhaut? Und ja, also war schon echt krass. Aber ich muss auch sagen, als Ditlev dann hinten raus, sag ich mal, durch das Feld geflügt ist, was hinter Patrick war, da habe ich mir dann schon auch noch so gedacht, boah, also Patrick sollte jetzt definitiv nicht platzen, weil ich glaube, Ditlev, der wäre dann in dem Gang durchgezogen. Das wäre auch nochmal spannend geworden. Aber ja, ultra krasse Leistung, was Patrick da gezeigt hat. Und ja, die Frage, die ich mir natürlich stelle, das ist jetzt auch die Diskussionsfrage für euch drei Profis so ein bisschen. Was denken sich eigentlich einen Ditlev, einen Laidlaw, dass die da vorne so wirklich rausballern, obwohl sie ja eigentlich wissen, dass es auf Hawaii halt wirklich nach hinten losgehen kann, wie man dann bei Sam Laidlaw auch gesehen hat. Also was bewegt einen in so einem Rennen, gerade auf einer langen Distanz, aber ich denke mal auch bei einer 70,3 Distanz, so vorne rauszufahren?
Gut, dann fange ich mal an. Ich würde einfach mal Sam Laidlaw machen und die anderen können ja dann mal einstellen. Also der hat ja seinen ersten 70,3 gemacht 2017 in Rügen. Da war er noch zu jung, da war er 17 Jahre und hat sich älter gemacht. Und da ist er mit 17 genauso geraced, wie er heute raced. Also ich glaube halt einfach, dass er sich gar nichts denkt, sondern einfach Vollgas macht und das Risiko halt eingeht zu sterben. Natürlich kennt er ein bisschen seine Werte und seine Daten und so weiter, aber ja, so wie das Rennen halt gestaltet wurde, wollte er halt das Feld von vornherein halt separieren und so weiter. Die mediale Aufmerksamkeit war natürlich auf ihn und wahrscheinlich so, wie das alle halt wussten, er wusste halt natürlich, Patrick ist im Laufen stark, Ditlev ist stark und so weiter Und natürlich, wenn du halt Ditlev irgendwie erstmal nicht rankommen lässt, das demotiviert den wahrscheinlich schon im Kopf, ne? Das lässt den halt auch arbeiten. Der ist das ganze Rennen irgendwie an Position 2 alleine gefahren und die Kameramotorräder ist alter Schnack. Die fahren halt vorne bei Sam Laidlow. Dadurch ist er natürlich auch in gewisser Art und Weise ein bisschen im Windschatten, was ja, das wissen alle. Und du fährst den ganzen Tag an Position 2 und bist im Niemandsland und bist aber trotzdem eigentlich richtig krass unterwegs.
Ja, also das mit den Kameramotorrädern, ich hatte es irgendwo anders mal aufgenommen, weil wir als deutsches Fernsehen, wir hatten, ich weiß gar nicht, wer übertragen hat, ARD oder so, ZDF war es, okay, die hatten ja sogar ein eigenes, also nationales jetzt Motorrad dorthin gesendet. Und der Faktor ist halt, was angesprochen wurde, wenn jetzt zum Beispiel noch, sagen wir mal, Frankreich oder ja, Spanien irgendwie noch halt jede Nation noch sein extra Kameramotorrad hinsendet, dann macht's ja noch einen umso größeren Benefit, wenn du vorne irgendwie bist. Und deswegen, glaube ich, kommt dann auch eins zum anderen. Also er ist halt vorne aus dem Wasser und ich sag mal, vorne fährt sich's immer leichter als, ja, wenn du im Zugzwang bist und du musst da jetzt hinterher, dann ist er auf jeden Fall man kann ihn schon als Showman auch abstufen oder nicht abstufen, sondern ihm den Ruf geben, so. Also er mag es halt, sich irgendwie vorne zu zeigen und da sich zu repräsentieren und dann kann er natürlich auch Radfahren. Ich glaube, das haben wir jetzt oft genug gesehen. Das bedeutet, wenn er sich da irgendwie im Pack mit verstecken würde oder sich die Arbeit dort teilt, ich glaube, dann hat das einen kleineren Benefit, als wenn er halt sagt, okay, ich versuche die anderen auch irgendwie unter Druck zu setzen und fahre halt das, was ich mir gerade zutraue oder vielleicht auch mal ein bisschen drüber, aber dann riskiere ich lieber was, als dann doch irgendwie ein für ihn vielleicht langweiliges oder unzufriedenstellendes Rennen abzuliefern. Ja.
So dann schon auch, ja. Oder mach du erstmal, Johannes.
Ja, ich wollte auch bloß sagen, also ich denke halt auch, wenn du wirklich um den Sieg race, dann musst du manchmal auch Risikos gehen. Und theoretisch, wenn man jetzt sieht, die anderen lassen sich nervös machen, also ein Ditlev lässt sich nervös machen und zieht ja auch voll hinterher. Also einer muss ja die in Verantwortung gehen und da hinterher feuern. Und dann ist manchmal das Risiko in meinen Augen gar nicht so, oder sag ich mal, dann muss Ditlev auch sehr viel investieren. Und das tut ihm dann auch weh und dann ist vielleicht der Schaden manchmal, jetzt ist nicht aufgegangen, aber vor 2 Jahren mit den Norwegern hat es ja ganz gut geklappt, da wurde er zum Ende gerade noch so geholt. Klar, wenn du jetzt jemanden hast wie Patrick, der sich da nicht drum schert, dass da einer 10 Minuten vorne weg ist, dann ist es natürlich schwer, aber ja, wenn Patrick jetzt vielleicht auch über seinen Verhältnissen gefahren wäre, weil er sich nicht zugetraut hätte, 10 Minuten aufzuholen, dann ja, da hätte es nachher auch gut ausgehen können für Sam Laidlow. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass er halt, obwohl er so viel Vorsprung hatte, muss er ja vorne deutlich über seine Schmerzgrenze gegangen sein. Also ich hätte eher gedacht, dass, weil er so viel Vorsprung hat, habe ich die ganze Zeit beim Radfahren gedacht, ah, okay, der fährt das jetzt kontrolliert nach Hause, so dass er auf jeden Fall, klar, kein 2,36er Marathon läuft, aber zumindest einen stabilen 2,45er Marathon oder so dass er weiß, die anderen müssen 2,35 laufen, um zu gewinnen. Das hat mich ein bisschen gewundert, aber im Großen und Ganzen kann ich die Taktik schon verstehen, weil du alle anderen unter Druck setzt.
Ja, also insgesamt sagt ihr ja dann jetzt auf jeden Fall auch alle, okay, das unter Druck setzen bringt die anderen unter Zugzwang, zermürbt sie psychologisch, aber natürlich auch körperlich, wenn man weiß, okay, ich bin ein sehr starker Radfahrer und die anderen müssen halt dann reagieren und über ihre Leistung drüber gehen. Aber was du jetzt gesagt hast, Johannes, das war halt auch so ein Gedanken, den ich hatte, weil Sepp Laidlow war ja so weit vorne, da habe ich mir gedacht, selbst wenn er jetzt so hart Rad gefahren ist, er hat ja dann hinten raus zumindest ein bisschen rausgenommen oder vielleicht war das dann auch schon die Ermüdung. Dann habe ich auch gedacht, okay, normalerweise 2,45 reicht, da muss Patrick schon wirklich hier ist A-Game wirklich auftischen, also A++-Game auftischen, damit er noch Weltmeister wird. Aber das hat ihn ja bei Sam Laidlow, da hat sich ja so den Stecker gezogen dann auf dem Queen K draußen. Also da war ich auch echt baff, dass es dann doch so schnell ging.
Aber er hat halt den Radstreckenrekord und vielleicht ist der auch für die Ewigkeit in Stein gemeißelt, ne? Das weiß ja keiner.
Das stimmt natürlich auch. Und letztendlich, ich glaube, beim ZDF hatten sie auch mal gesagt, dass er ja da auch drauf aus war, da unter 4 Stunden auf Hawaii zu fahren. Deswegen, das war auch für ihn so ein kleines Projekt, glaube ich. Ja, muss man natürlich schauen, wie man das vielleicht hätte verbinden können, dass man unter 4 Stunden fährt und noch einen ordentlichen Marathon läuft. Aber ja gut, das muss dann jeder für sich selbst wissen. Aber wie seht ihr das? Letztendlich habt ihr jetzt gesagt, Sam Lato muss ja auch über seine Grenzen gegangen sein. Patrick ist im Pack gefahren, sage ich mal, in der Gruppe. Aber letztendlich muss man doch auch sagen, Patrick hat ja für seine Verhältnisse eigentlich ein sehr, sehr starkes Radfahren gehabt. Auch wenn er in der Gruppe war. Weil wenn man weiß, dass ein Sam Laidlow drüber war, ein Dietleff drüber war und Patrick trotzdem nur 10 Minuten, sag ich mal, oder 9 Minuten Rückstand hatte, muss da ja ordentlich was passiert sein bei ihm auf dem Rad.
Das denke ich auch. Also ich glaube, man hat es auch ziemlich bildlich gesehen, wie er da auf seinem Rad rumgeruckelt ist. Ich dachte echt irgendwie, der fliegt eigentlich aus der Gruppe raus, so nach Harvey oder kurz davor, weil man hat richtig gesehen, dass er kämpfen musste, um da irgendwie drin zu bleiben. Ich weiß nicht, vielleicht fährt er auch immer so, also habe ich jetzt nicht ganz im Kopf, aber sah auf jeden Fall nicht ganz so relaxed aus, sondern ein richtiger Arbeiter halt. Und von daher war ich mir da echt unsicher, ob das denn jetzt noch so ein guter Tag für ihn werden kann. Aber selbst wenn du an so einem Punkt bist, dass du merkst, es ist echt hart, hier drinnen zu bleiben, dann halt noch mental so stark zu bleiben und dich ja auf dein Laufen zu fokussieren, das ist halt schon nochmal, also ich glaube, das ist nicht nur ein Schritt oder ein Jahr Training, was man da braucht, um das machen zu können, sondern das sind halt dann irgendwie die 6 Jahre, die es jetzt waren, zwischen seinem letzten Sieg und dem jetzt. Von daher auf jeden Fall. Also ich glaube, das Gesamtpaket ist, ich meine, er hat es ja auch wieder gezeigt mit einem normalen, mit einem neuen Streckenrekord. Ich glaube, das Gesamtpaket ist, wird immer schwieriger irgendwie zu knacken. Obwohl es ja Jahr für Jahr, glaube ich, schneller wird, ne? Ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, aber ich glaube, die Zeiten werden schon immer stetig schneller.
Ja, also die letzten Male auf Hawaii gab es ja immer Streckenrekorde. Also ich glaube sogar jedes Mal. Seit 2017 oder 18, als Patrick damit, glaube ich, angefangen hatte. Genau. Also das definitiv, ja, das stimmt. Ja. Markus, du noch irgendwas? Johannes, du noch irgendwas da hinzuzufügen? Erstmal?
Nee.
Nee, weil sonst hätte ich jetzt eigentlich auch die perfekte Überleitung, weil wir bei Sam Laidlow und Zerschießen sind. Ich habe jetzt einen Instagram-Post von Sam Laidlow gesehen, dass er beim T100-Finale nicht mitmachen kann, weil er, ich glaube, Muskelfaser war es, wenn ich es richtig gesehen hatte. Und da muss er sich halt wirklich schon auch auf Hawaii ordentlich was weggeholt haben, da auf dem Marathon, dass es jetzt doch so schlimm ist. Ist nicht der einzige Ausfall, Daniel Beckegaard fällt auch aus. Sind einige, die da doch nicht das Double jetzt machen können. Weil das nächste ist ja jetzt T100-Finale, auch wieder große Sache. Und ja, ich bin gespannt, wie es wird. Wie sieht's bei euch aus? Seid ihr auch gespannt? Ist natürlich jetzt komplett anderes Format als Hawaii, viel kürzer, doch auch ein bisschen dynamischer. Was erwartet ihr für ein Rennen? Bei Männern und Frauen, würde ich sogar sagen.
Da fange ich mal an. Schade, dass Sam Laidlow nicht dabei ist. Er war jetzt doch, hat den T100-Rennen immer ordentlichen Stempel aufgedrückt mit seiner Radleistung da vorne. Dafür freut es mich natürlich, mein Trainingskollege, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, Justus Nieschlag hat jetzt die Wildcard bekommen. Der ist gerade am Montag ins Trainingslager nach Fuerte geflogen mit dem Rennrad. Das heißt, ich glaube, der fliegt jetzt zurück nach Deutschland, dann wird ihm sein Rad da nach Frankfurt geliefert, sein Zeitfahrrad, und dann fliegt er von Frankfurt weiter nach Dubai. Also der hat eine ordentliche Tortur vor sich. Aber mich würde es natürlich freuen, wenn er da wieder so ein gutes Rennen macht. Ich bin jetzt mal gespannt, wie die ganzen Hawaii-Starter sich da schlagen werden. Ja, zwei hat es jetzt schon rausgenommen mit Beckegaard und Laidlow. Für Dietleff geht es ja noch um relativ viel. Ich muss jetzt sagen, ich bin nicht so 100% in den Punkten drin. Ich glaube, Martin van Rier liegt relativ klar vorne und ich bin auch der Meinung, er ist eigentlich der den zu schlagen gilt. Also er war halt so souverän die letzten Rennen, dass ja ich mir da kaum vorstellen kann, dass da ihm einer das Wasser reichen kann, besonders auch im Laufen, weil er ziemlich sicher vorne absteigt und dann im Laufen eigentlich immer eine Klasse für sich war. Aber ich würde es natürlich auch Detlef gönnen, wenn er jetzt schafft, da nochmal einen schönen Abschluss zu haben, nachdem er sich da, ich glaube, in Singapur auch irgendwie hingelegt hat und die Hand gebrochen hat und dann sind ihm da Punkte flöten gegangen. Also ja, das wäre ihm auch zu gönnen. Ja, bei den Frauen muss ich sagen, bin ich jetzt nicht, weiß ich nicht, 100% wie die Stände da aussehen. Ich glaube, Taylor Nipp liegt vorne. Ja, genau, das wäre ja wäre auch mal cool, dann ein richtiges Battle zu sehen, nicht, dass Taylor Nipp da wieder mit etlichen Minuten vorne rumkreiselt. Ich denke, auf dem Rad muss man sich da fast drauf einstellen, aber Ashley Gentle hat ja in der Hitze schon immer sehr, sehr gute Läufe gezeigt. Deswegen ja, könnte ich mir vorstellen, dass sie da auf jeden Fall, wenn sie fit ist, Chancen hat, auch das auf Taylor Nipp wieder zuzulaufen. Und ja, also ich glaube, das wird ein sehr spannendes Wochenende. Und natürlich unsere Deutschen, Fried Funk, Rigbo etc. Ja, wird spannend zu sehen.
Ja, dann würde ich ja weitermachen. Ich bin auch gespannt auf Rico. Er hat sich ja jetzt wirklich lange vorbereitet, weil das ist ja auch eigentlich so ein Typ oder Athletentypus, ein viel Racer oder macht viele Rennen, aber hat jetzt ja wirklich eine lange Trainingsphase nach Ibiza gehabt. Der war jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, der jetzt auch in Leipzig, ach, mit Justus Töpper, war in dem Trainingslager auf Gran Canaria. Alles auf das Rennen und danach die 73-WM, aber so wie er schon gesagt hat, ist natürlich mega interessant, ne? Diese Dichte von Rennen, Hawaii, T100, 73-WM, Sanders hat jetzt ja auch eine Umfrage gemacht, ob man noch 73-WM starten muss, dann ist auf alle Fälle Bahrain, wo Johannes auch am Start ist, also auf alle Fälle, der Winter wird nochmal richtig heiß im Triathlon und jedes Wochenende jagt ein Highlight das nächste halt.
Ja, das definitiv. Also langweilig wird's ja definitiv nicht. Bin auch gespannt, wie sie das halt auch wirklich jetzt mit der Hitze so hinkriegen. Also Fred Funk hatte da jetzt, glaube ich, heute noch mal was mit drin, dass er sogar meinte, es sei noch mal krasser als in Singapur gewesen. Da bin ich auch mal gespannt, weil ja jetzt doch einige auch mit dem Wetter, wie wir es jetzt hier in Deutschland haben, schon auch zu tun haben. Oder sind jetzt noch mal auf dem Weg in die Wärme gewesen, beziehungsweise kommt von Hawaii. Das wird sowieso mal spannend, dann definitiv zu sehen, ob das dann auch auf der Distanz wieder Opfer geben wird, weil, ja, wie wir wissen, manche tun sich dann halt doch in der Hitze auch ein bisschen schwerer als andere. Aber ja, spannend wird's definitiv. Ich meine, so spät müssen wir ja nicht gucken, weil es ja 4 Stunden voraus, glaube ich. Ich glaube, 4 Stunden sind's. Da könnten wir es eigentlich sogar relativ entspannt.
Ich glaube, 10.30 Uhr deutscher Zeit. Ja. Also morgens.
Apropos Hitze. Ach, okay, Entschuldigung.
Ja.
Apropos Hitze. Johannes, wie sieht's aus? Wie machst du das? Machst du was Spezielles? Wie läuft die Vorbereitung? Du bist nicht noch mal im Trainingslager. Aber eine Woche später heißt es ja auch für dich, on your marks und noch mal einen guten Saisonabschluss zu machen. Wie sieht deine Vorbereitung aus? Was trainierst du noch? Und wie bereitest du dich auf das wärmere Klima in Bahrain vor?
Ja, um mal mit der Hitze anzufangen, das ist natürlich das große Thema. Ja, wenn man hier aus 5 Grad kommt, dann ja, da gibt's leichtere Sachen. Aber ja, ich habe mir da ein paar Tipps von Justus abgeholt. In Las Vegas war es nachher gar nicht so warm, aber da sollte es ja auch bei der T100 sehr, sehr warm sein. Da hat er hier davor auch ein bisschen Hitzetraining durchgezogen und ja, ich mache das jetzt auch 2 bis 3 Mal pro Woche und hoffe einfach, dass das reicht. Ich mache immer mindestens eine Laufeinheit auf dem Laufband und beim Radfahren mache ich so, dass ich einmal die Woche 2 Stunden draußen fahre, sodass mein Kreislauf ein bisschen angeregt ist und ich dann die letzte Stunde mit den Wintersachen von draußen bei Fenster zu auf die Rolle gehe, sodass mir da richtig warm wird und ja, hoffe einfach, dass das als Anpassung reicht. Dann bin ich ja noch ein paar Tage vorher da. Das kann auch nicht schaden. Und dann ist der Start zum Glück da um 6.20 Uhr. Das heißt, die Strecke ist auch sehr, sehr schnell. Ich bin, wenn alles gut geht, hoffentlich vor um 10 im Ziel. Ja, das sind alles so Faktoren. Also ja, ich habe es noch nie so gemacht, so knapp. Deswegen ja, kann ich jetzt nicht sagen, ob es klappt. Aber eigentlich jetzt so, was man aus den Erfahrungsberichten hört, ist das so, wie es jetzt mittlerweile relativ viele Leute machen. Man kann ja auch so ein Hitzetraining so gestalten, dass man quasi auch wirklich physiologische Effekte hat, wie hier fürs Blutplasma etc. Dafür müsste man aber das schon mehrmals in der Woche machen und schon ein bisschen ist es auch nicht schlecht, wenn man es steuert mit dem Core-Sensor, sowas habe ich jetzt nicht. Also wir machen es hauptsächlich wirklich, damit ich da nicht eingehe in der Hitze und nicht um irgendwelche extra Anpassungen zu haben, weil dafür die Zeit einfach zu kurz war und dafür jetzt nach meiner Verletzung geht es einfach darum, möglichst schnell allgemein mal ein bisschen Form aufzubauen und ja, da wäre jetzt einfach dieser Hitzereiz noch dazu, das wäre zu viel Belastung, wenn man es zu viel ins Training einbaut. Deswegen ja, habe ich das jetzt so immer ein bisschen implementiert und mein Training allgemein war jetzt echt, wie eben schon gesagt, einfach darauf ausgelegt, jetzt in diesen 8 bis 10 Wochen, seitdem ich wieder trainieren kann, einfach möglichst schnell, möglichst viel Form wieder zurückzugewinnen. Ja, im Laufen und Radfahren ging das eigentlich ganz gut. Im Schwimmen wird es jetzt auch von Woche zu Woche besser. Da bin ich noch am weitesten weg von dem, was ich in der Saison so drauf hatte. Aber ja, eigentlich bin ich guter Dinge, dass man das beim Schwimmen vielleicht noch ein bisschen mehr kaschieren kann als in den anderen Disziplinen mit dem Wasserschatten und ein bisschen taktischer Plänkelei da. Ja, deswegen ist jetzt eigentlich nichts Besonderes gewesen. Ja, das Training ist natürlich nicht wie so normales Wintertraining viel auf Technikfokus, sondern jetzt wirklich nochmal Schwelleneinheiten, lange harte Läufe, aber ja, ansonsten nichts, kein Unterschied zur normalen Saison.
Was mich da interessiert ist, weil du das jetzt auch mit dem Kaschieren beim Schwimmen angesprochen hattest, beziehungsweise, dass du da noch am weitesten weg bist zu dem, was du im Sommer bringen konntest, bei gewissen Einheiten, sage ich mal, oder wenn du da Pace-Bereiche vergleichst, wie viel Sekunden pro 100 Meter macht das da aus oder hat das ausgemacht, diese Verletzung? Also war das dann schon so im Bereich bis zu 10 Sekunden auf 100 Meter oder eher so 3 bis 5 Sekunden?
Ja, also wir messen jetzt im Schwimmen nicht so oft Laktat, aber wenn ich jetzt, also nach meiner Verletzung, als ich wieder angefangen habe, da waren es an der Schwelle, würde ich sagen, bestimmt 10 Sekunden, die mir gefehlt haben. Das geht dann aber relativ schnell. Also ich war dann ja ungefähr 6 Wochen nicht im Wasser. Nach 2, 3 Wochen sieht das schon ganz anders aus. Ich würde mal jetzt rein vom Feeling her sagen, dass vielleicht noch 2, 3 Sekunden sind an der Schwelle. Aber das ist natürlich nachher, wenn du eine halbe oder 25 Minuten schwimmst, dann ist das nachher schon ein heftiger oder schon ein großer Unterschied, wenn du dauerhaft einen Ticken über dem schwimmst, was du eigentlich an Effort reinsetzen musst. Das kann sich dann hinten rausrechnen. Aber ich hoffe einfach, ja, man kann es ja mit Kaschieren meine ich zum Beispiel, wenn man schnell startet, die ersten 50 schnell macht, dann müssen dann erstmal alle Leute überholen, dann gehst du da noch auf die Hüfte rauf, gehst auf die nächste Hüfte rauf, verhakst dich noch ein bisschen mit dem und bis die dich alle überholt haben, ist das Schwimmen schon vorbei und dann bist du vielleicht auch am Ende der ersten Gruppe, wenn es gut läuft. Ja, also mal schauen, ob das so klappt, wie ich es mir vorstelle. Ja.
Da lernt man ja noch richtig was so Starttaktiken angeht. Alex, ist es bei euch in der Bundesliga auch so extrem, was das angeht? Mit dem da Hüfte drauf, dort Hüfte drauf. Machst du das dann auch manchmal so?
Nee, tatsächlich eher weniger, weil mich stört's eigentlich, wenn ich nicht alleine schwimmen kann und dauernd irgendwie Gegnerkontakt habe. Das bringt mich ja krass aus dem Rhythmus und da komme ich irgendwie nicht so voran. Deswegen, also funktioniert natürlich auch nur, würde ich jetzt sagen, wenn man eher vorne ist und sich dann tendenziell ein bisschen zurückfallen lassen kann, weil wenn du hinten damit anfängst, dann verbaust du es dir ja irgendwie selber, um da Anschluss zu halten. Deswegen, ja, klar, so Spielereien gibt's natürlich zu Genüge, die man da machen kann, aber muss man auch wissen, sich halt durchzusetzen in den Situationen.
Aber es ist halt richtig interessant, jetzt grundsätzlich auch so ein bisschen von den Insights. Ich weiß gar nicht, Johannes, wie viele Wochen hattest du jetzt Ausfall?
Schwimmen hatte ich 6 Wochen.
Ja, ja. Genau. Es ist halt krass, wie, also man sieht es halt gar nicht, ne, immer, weil Schwimmen ist halt egal im Ironman oder 70.3 oder auch egal auf der Olympischen oder Kurzdistanz, es ist ja die Disziplin, die quasi die geringste Zeit einnimmt, aber wenn man das jetzt auch so hört, und das kann ich auch selber von mir sagen, die Arbeit nach irgendeinem Ausfall im Schwimmen, die ist halt so riesig, was man dann wahrscheinlich im Wettkampf war, dann natürlich nur partiell sieht, weil es halt Sekunden sind, aber Alex hat ja auch gesagt, in der Saisonpause, ja, kann ich zu lange ohne schwimmen, dann geht es zu viel flöten, ne? Also es ist halt wirklich krass, das immer wieder zu hören, egal ob Amateur oder Profi, und was da halt eigentlich wirklich für eine Arbeit drin steckt und da natürlich dann auch bei Schwimmern halt, ne, die jetzt reine Schwimmer sind und Hochleistungsschwimmer, was halt eigentlich Schwimmen auch für eine Sportart ist und was für ein Effort das benötigt, um dort halt immer auf Top-Level zu sein.
Ja, 100%. Also ich habe auch das Gefühl, da du kannst noch so fit sein, auch wenn ich jetzt mit meiner Schulter hätte Radfahren und laufen können. Da kann ich noch so gut von der Lunge her sein. Wenn man einfach 6 Wochen nicht im Wasser ist, dann mangelt es ja irgendwie komplett an der Koordination, an der Muskulatur. Und also es ist wirklich, es ist ein spezielles Gebiet.
Das definitiv. Aber jetzt mal kleines Amateurgeplänkel hier noch. Kleiner Tipp für mich von euch. Weil ich muss sagen, ich kann mich die letzten Tage gar nicht motivieren, jetzt endlich mal wieder ins Wasser zu steigen nach 3,5 Wochen. Habt ihr da einen Tipp, was die Motivation ein bisschen hochbringen kann für den Wiedereinstieg?
Boah, also ich sag mal so, jetzt wo es eh früh dunkel ist,
genau das ist
der was Punkt. Kannst du sonst draußen machen? Also ich meine, der Tag, der nutzbar ist von der Helligkeit, ist halt auch nicht mehr so lang. Wenn man dann noch arbeitstätig ist, dann geht's fast gegen null. Und deswegen, also ich, wie gesagt, für mich gesprochen, finde das eigentlich jetzt gerade eine ganz coole Zeit, um da so ein bisschen in den Grind wieder reinzukommen, wenn man jetzt aus einer Saisonpause kommt. Und das alles nicht ganz zu ernst gerade noch nehmen muss. Deswegen finde ich das eigentlich gerade ganz cool, den Weg zum Schwimmen auf mich zu nehmen, und bin da längst noch nicht von genervt oder irgend sowas. Und wenn ich jetzt, wann dann? Also wie gesagt, Johannes hat es vorhin gesagt, eigentlich würde jetzt natürlich auch die Technik viel im Fokus stehen. Man kann natürlich auch, wenn man jetzt erstmal wieder einsteigt, oder sollte man natürlich auch mal ein bisschen Abwechslung reinbringen, sondern nicht nur immer Kraul kloppen und Arme und irgendwelche Abgangszeiten, sondern auch mal ein bisschen Variation, so Schwimmkombination oder mal ein bisschen tauchen und dann danach sprinten nach dem Auftauchen. Also halt einfach das Training ein bisschen spannender, nicht ganz so stumpf gestalten, wie es dann halt ist, wenn es Richtung Wettkämpfe geht. Von daher würde ich sagen, wäre das vielleicht ein Anhaltspunkt, den man sich so nehmen kann, um jetzt so langsam gemütlich mal wieder sich ins Wasser zu wagen.
Also auch ein bisschen back to the roots, auch ein bisschen mehr Post-Rückenschwimmen und mal wieder ein bisschen, wenn man Bock hat, sich mal eine Kante
zu machen. Ja, Lagen geht doch immer. Schön den Muskelkater dann erstmal reinknallen.
Ja, okay, das stimmt.
Ja, oder vielleicht halt, wenn du die Möglichkeit hast, ich weiß jetzt nicht, ob du da willst, aber ihr habt ja auch bei euch einen Schwimmverein oder so, ne? Das ist halt eher eigentlich erstmal als so ein Zusammentreffen, wie du siehst, mit irgendwie Gleichgesinnte, und dann war es halt das erste oder zweite Mal Wasser, und dann läuft es halt eigentlich das nächste Mal wie von alleine und du hast halt Bock, wieder fit zu werden halt.
Ja, das stimmt. Also ich merke das halt beim Radfahren und Laufen. Also da macht es jetzt halt nach, was ist jetzt, der dritte Tag, da macht es dann auch schon wieder Bock und man merkt, dass es auch schon wieder ein bisschen besser geht. Aber das war jetzt beim Schwimmen so extrem. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, heute schwimmen zu gehen. Gleich in Verbindung mit dem Kraftraum, weil in der Schwimmhalle gleich noch ein Kraftraum ist. Dann bin ich aber ewig nicht aus dem Bett gekommen und habe mir dann gesagt, nee, dann gehe ich jetzt nur in den Kraftraum. Aber ja, ich glaube, da mache ich dann einfach mal so ein bisschen La Paloma, bisschen Brust, bisschen Rücken, bisschen einfach ans Wasser wieder gewöhnen, dass man mal wieder drin war.
Ich sag mal so, jetzt merkst du, glaube ich, auch einen Fortschritt noch am schnellsten. Jetzt gesehen von dem Stand, wo du aktuell aus der Saisonpause kommst und dann so, sprechen wir mal in 3 Wochen wieder. Ich glaube, der Fortschritt ist größer, wie wenn du dann halt in der Saison schon bist. Deswegen, ja. So irgendwo einen Anreiz muss man ja schon sehen.
Ja, das stimmt. Also letztendlich, ja, jetzt startet man halt mit dem Scheißwassergefühl. Man denkt, man schneidet durch Luft durch. Und in 3 Wochen sieht es schon wieder anders aus. Da hat man wieder Druck auf der Hand. Da passt es dann schon wieder. Ja, das stimmt. Und dann hat man die Veränderung halt kaum noch. Da ist es dann wieder so, ja, fühlt sich an wie immer.
Aber weil wir gerade über Schwimmen und Motivation reden, und du sagst, Alex, gerade die Jahreszeit nutzt du dafür, was ja in den letzten Folgen gesagt, dass die am Laufen das Ganze noch konservativ gestaltet. Ist es so, dass du jetzt quasi dadurch dann die Schwimm- und Radfänge ein Stück noch erhöhst? Oder ist es so, dass ihr overall das einfach ums Laufen reduziert? Oder nutzt du die Zeit jetzt einfach auch aktiv, vor allen Dingen da halt um Schwimmen, keine Ahnung, in der Woche dann halt 4, 5, 6 Kilometer mehr zu schwimmen?
Also wir steigern das natürlich schon noch in einem Rahmen jetzt, der vertretbar ist, ohne dass jetzt irgendwie Verletzungen eine Sache wären, die man da hervorrufen könnte. Von daher, ja, wir fahren aktuell noch etwas mehr Rad als wahrscheinlich sonst zu dem Zeitpunkt, dem halt geschuldet, dass ich bisher noch nicht laufen war, jetzt aber gestern mir das Go vom Arzt für die Sache, was die Achillessehne betroffen hat, geholt habe und dann wahrscheinlich Montag wieder so locker in das Laufen reinstarten werde. Aber ja, also natürlich, die Zeit will man jetzt auch nicht irgendwie verrennen lassen und deswegen versuche ich jetzt halt das wie so eine Art ja, Neujahrsvorsatz schon zu sehen und halt ja, die Punkte der Reihe nach kontinuierlich abzuarbeiten, also auch viel halt aktuell noch im ja, Kraft- und Stabi-Bereich, Athletik-Bereich zu arbeiten und das Ganze halt schon frühzeitig wieder ja, aufzunehmen, damit das dann ja nicht irgendwie ganz so schwer fällt. Weil ich glaube, wenn ich einmal so eine Routine habe, dann macht es das einfacher, da halt ja Sachen regelmäßig zu implementieren und das hilft mir, denke ich, auch ganz gut. Auch jetzt mit der Geschichte, die ich jetzt dieses Jahr hatte. Ich glaube, Prophylaxe oder Vorbeugen kann man da selten zu wenig. Deswegen ja, steht Schwimmen und Rad gerade ganz gut vorne an.
Ich muss gerade sagen, sorry, wir machen das ja jetzt auch seit langem mal mit Kamera. Da muss ich auch jetzt gerade gestehen, ich habe mich jetzt mit Johannes die ganze Zeit so angegrinst. Weiß jetzt gerade auch nicht, warum Johannes dann so angefangen hat, so zu grinsen. Aber das muss man jetzt ja auch mal kurz mit benennen, weil wir das ja auch alles live machen.
Ja, du hast so schön den Zoom auf deine schöne Frise
gelegt. Ach so, war das jetzt so?
Ja, man hat nur noch deine Haare gesehen.
Oh Mann, scheiße. Nee, ich hatte gerade bloß noch irgendwas geguckt gehabt mal. Wegen der Nachricht. Ach so, das wusste ich jetzt nicht. Dadurch, dass ich wahrscheinlich die Kamera gedreht hatte. Das ist dadurch wahrscheinlich. Das ist nämlich auch das, was bei Alex so ist. Bei dem sieht man ja auch nur die Frise. Wenn ich jetzt das Handy quer habe. Wenn ich es hochkant habe, sieht man alles. Aber gut, nee. Was ich sagen wollte... Alex, also ist auf jeden Fall richtig cool, wenn du jetzt es Go bekommen hast, wieder ein bisschen so locker anzufangen mit Laufen. Ich werde mich dann definitiv bei dir melden und mal fragen, wie es war, wie sich die Sehne anfühlt. Da bin ich und denke ich mir auch die Zuhörer dann auch definitiv gespannt, wie es da aussieht, ob dann jetzt auch die Zeit dann auch wirklich schon ausgereicht hat, dass es dann auch zur deutlichen Besserung beigetragen hat. Und dass es dann vielleicht jetzt auch mal in der Richtung wieder losgehen kann. Weil letztendlich, das war ja dann jetzt doch auch schon eine lange Leidensgeschichte, muss ich sagen. Und ich glaube, da kann man es jetzt auch so sagen, wie du es bei mir beim Schwimmen gesagt hast. Es ist jetzt vielleicht auch irgendwo ein richtiger Zeitpunkt, dass es vielleicht wieder bergauf geht beim Laufen. Weil aus der Offseason raus, kann man sagen, fast bei dir. Es ist Winter. Langsam wieder einsteigen, das ist eigentlich fast genau das Richtige, oder?
Ja, total. Also mittlerweile sehne ich mich auch ein bisschen mal wieder zu laufen. Die Laufschuhe und Laufklamotten, die sind schon irgendwie im Schrank ganz weit runtergewandert. Ja, wird ganz cool, die mal wieder rauszuholen und dann so jetzt auch in der Dunkelheit. Also laufen geht natürlich immer noch draußen, wenn es schon ein bisschen dunkler ist. Von daher, ja, mal wieder die Gegend entdecken zu Fuß.
Mal gucken, ob die Trampelpfade noch vorhanden sind, die üblichen. Ach, nee. Nee, aber ist immer alle gespannt. Also das wird bestimmt. Markus, wie sieht's bei dir aus? Jetzt nach dem Urlaub?
Ja, ich hab jetzt 3 Tage wieder trainiert. Urlaub ist eigentlich nicht so geil, weil da geht so viel Formflöten, ne? Aber ist okay. Also die Fortschritte sind gut, aber ja, schöner ist es zu trainieren, wenn man halt richtig fit ist. Ja, also jetzt ist alles entspannt, aber das ist halt wirklich krass. Der Abbau geht definitiv schneller als der Aufbau, auch wenn es jetzt nur 2,5 Wochen so low war. Ja, also wir machen jetzt ganz normal Grundlagen und dann ist halt jetzt noch in der Entscheidungsfindung, was die ersten beiden Rennen sind, halt, ob ich halt schon den frühen Ironman mache oder ob nur 70.3, das ist halt jetzt noch nicht ganz abzusehen. Also da müssen wir jetzt abwarten, wie halt das Training weiterläuft. Natürlich habe ich Bock, eine Langdistanz zu racen, aber ja, für Ironman, da brauchst du halt schon noch ein bisschen mehr als für 70.3. Also jetzt nicht, dass der schneller ist oder langsamer, aber einfach von der Grundlage und vom gesamten Training. Aber wie gesagt, jetzt einfach die nächsten 4 Monate gut durchkommen und dadurch die Stellschrauben drehen. Und dann, ja, denke ich, kann das auf alle Fälle für uns alle 5-4-Podcasts eine richtig geile Saison werden, nachdem 2024 schon gut angefangen hat. Aber ich denke, die Leute, die hier im Podcast sind, haben definitiv Potenzial für mehr und ja, auch für mehr Races. Und darauf setze ich, dass hier mehr Race-Action passiert. Und unsere Hörer natürlich eigentlich bei jedem Rennen live dabei sind.
Genau, da sprichst du jetzt auch nochmal so ein bisschen das Thema an. Ich hatte es ja auch schon in der Rennfolge mit Willi schon mal angesprochen gehabt, dass wir uns jetzt bemühen, mit all den Jungs Rennfolgen, Race-Recap-Folgen zu machen, beziehungsweise, wenn es zeitlich möglich ist, dann auch vielleicht schon Rennvorberichte zu machen. In Bahrain wird da definitiv auf euch Hörer was zukommen. Da sind ja Willi und Johannes am Start. Und genau, da haben wir definitiv alle Bock, euch da auf die Reise mitzunehmen. Auch da die Einblicke zu gewähren. Auch wie ich es bei Willi gemacht habe, vielleicht mal auf den Zahn zu fühlen. Wie sehen die nackten Daten aus, die da auf dem Rad gebracht wurden, beispielsweise. Und genau, deswegen das zur kleinen Änderung, die es jetzt auch geben wird, beziehungsweise es wird auch an sich mit den Young Guns ein bisschen eine Änderung geben, dass wir jetzt für uns beschlossen haben, wir machen quasi eine Dreierrunde, dass Markus und ich konstant für euch da sind und dann haben wir immer einen von den Jungs zu Gast, besprechen bestimmte Themen, wie wir es heute auch gemacht haben, schauen ins Training, warum wird vielleicht das und das genau gerade jetzt gemacht und so weiter, dass ihr auch Dinge für euch mitnehmen könnt. Und genau, das haben wir uns jetzt so ein bisschen überlegt. Das wird auch jetzt wöchentlich der Fall sein, dass dann halt wöchentlich diese Dreierrunde vonstatten geht, weil Coke, wie ihr gehört habt, ist ja leider nicht mit dabei oder nicht mehr mit dabei. Er wird zwar vielleicht noch mal ein, zwei
Race-Auswertung mit Kalle. Race-Auswertung, Highlights, nur ein Rennen. Also ich muss schon
da so, okay. Wissen. Ja, genau, aber Rennauswertung wird er mit Kalle bestimmt nochmal machen. Aber genau, um diese Lücke so ein bisschen zu füllen, haben wir uns das jetzt überlegt, dass wir jetzt wöchentlich mit einem der Young Guns was aufnehmen, plus dann die Race-Folgen, wo es auch Insights gibt. Und ja, da denke ich mal, sind wir alle gut aufgestellt. Das wird definitiv interessant werden. Und genau, das sind jetzt die Änderungen, die da auf euch zukommen. Ja.
Ja, dann würde ich erstmal sagen, danke auf alle Fälle an alle Zuhörer und auch jetzt heute an euch drei für die Runde. Johannes, wir gucken auf alle Fälle gespannt aufs Training, wie das weiterläuft. Wer gucken will, kann auch auf Strava gucken, was man trainieren muss bei Johannes, um für den 70.3 im Bahrain in Deutschland fit zu werden. Und ja, dann freuen wir uns natürlich auf die Folge vor und nach dem Rennen. Wird auf alle Fälle spannend und ein heißes Wochenende. Dieses Wochenende bei der TR100 und nächstes Wochenende auch im Süden, in Arabien, dann halt mit Bahrain.
Ich glaube, es ist noch eine Woche länger.
Ach so, eine Woche länger. Ja. Okay, du bist der Insider.
Ja, ah, okay, also gut. Wenn ich mich jetzt nicht irre, ist das der 29.
Ja, du bist 29. Ja, okay, du hast noch eine Woche Luft.
Genau, ja. Ich hoffe, ja.
Ich bin mir gerade auch nicht mehr so sicher. Weil Billy hat nur.
Ja, aber ich glaube, es ist also ziemlich sicher, das ist ja freitags da. Die haben ja das Wochenende immer ein bisschen früher als wir. Aber wenn der Freitag 29. ist, das müsste Freitag jetzt fast zwei
Jahre. Ja, hast recht, das ist
27. Ich weiß, woher mein Denkfehler kam, weil die hatten ja eigentlich zwei T100-Rennen. Das Dubai und eine Woche später war ja eigentlich das Finale angekündigt. Das haben sie aber schon relativ frühzeitig gekündigt und deswegen war ich noch eine Woche weiter wegen dem Finale, weil ursprünglich war das Finale ja noch an einem unbekannten Ort und so weiter. Das haben sie aber Mitte des Jahres dann halt gestrichen.
Ja, dann halt in zwei Wochen. Ach so, und genau, ein was habe ich noch vergessen. Willi war ja heute nicht da, weil mit Zeitverschiebung der Stunde und so weiter, das hat heute nicht ganz bei ihm gepasst im Trainingslager. Aber da kommt für euch auch nochmal eine kleine Extra-Folge zu Beginn der nächsten Woche. Genau, da könnt ihr auch drauf gespannt sein und dann kommt alles, wie ihr es jetzt gerade gehört habt. Ja, dann, Jungs, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir hören uns demnächst wieder.
Jo, tschüssi.
Ciao. Get up, 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 get up